Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Begleitet von schwer bewaffneten Sicherheitskräften wird Venezuelas Staatschef Maduro am Morgen zu einem Gerichtsgebäude in New York gebracht. Nach seiner Gefangennahme durch das US-Militär wurden dem 63-Jährigen dort erstmals die Anklagepunkte verlesen. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem Drogenterrorismus vor. Er habe sein Amt dazu genutzt, den Schmuggel von tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Maduro wies die Anschuldigungen zurück.
Gefesselt und in der typisch US-amerikanischen Gefangenenkleidung. Früh am Morgen wird Nicolas Maduro abgeholt und nach Manhattan gebracht, zur Anhörung vor dem zuständigen Bundesgericht. Der Vorwurf organisierter Drogenschmuggel in die USA zum Schaden und zur Destabilisierung des US-amerikanischen Volkes. Drinnen plädiert Maduro auf unschuldig. Draußen vor dem Gericht treffen zwei Protestgruppen aufeinander. Die einen feiern die Festnahme des entmachteten Präsidenten, die anderen verlangen die Freilassung, kritisieren, die USA wollen nur das Öl. Wenn wir eure Regierung nicht leiden, dann kommen wir und ändern eure Regierung. Das geht so nicht. Trump drohte derweil auf seinem Flug nach Washington vor mitgereisten Journalisten nicht mehr nur Venezuela, sondern auch Kolumbien und wieder mal Dänemark. Grönland ist umzingelt von russischen und chinesischen Booten. Wir brauchen Grönland aus Sicherheitsgründen. Dänemark kann das nicht leisten. Das hören Sie auch im UN-Sicherheitsrat. Russland und China hatten auf Antrag Venezuelas eine Sondersitzung einberufen. Nicht nur sie. Auch der UN-Generalsekretär erinnert an die staatliche Souveränität und das Völkerrecht, das die USA missachtet hätten. Die USA rechtfertigen ihren Einsatz. Es sei keine kriegerische Handlung gewesen. Die USA führten erfolgreich eine vom Militär unterstützte Strafverfolgungsaktion gegen zwei flüchtige Angeklagte durch. Während Russland und China die USA im Sicherheitsrat deutlich kritisieren, kommen von den europäischen Vertretern nur zurückhaltende Signale. Sie vermeiden klar die offene Konfrontation mit der US-Regierung.
Wie die politische Zukunft Venezuelas aussieht, ist nach Maduros Gefangennahme völlig offen. Die Opposition will die Lage für einen schnellen demokratischen Wandel nutzen. Übergangspräsidentin Rodriguez erklärte sich nun bereit, mit den USA zu kooperieren. US-Präsident Trump hatte ihr zuletzt mit einem zweiten Militärschlag gedroht, sollte sie sich den US-Plänen für Venezuela widersetzen. Unsere Korrespondentin darf aktuell nicht nach Venezuela einreisen. Sie ist jetzt aber in Kolumbien in der Stadt Cúcuta, direkt an der venezolanischen Grenze. Marie-Christine Böse, was beobachten Sie dort?
Der Grenzverkehr verläuft hier einigermaßen normal. Es kommen viele Händler, Arbeiter über die Grenze in beide Richtungen. Ungewöhnlich ist natürlich das große Presseaufkommen. Es gibt mehr kolumbianisches Militär hinter mir als normalerweise. Aber von Anspannung spürt man eigentlich erst etwas, wenn man mit Venezolanern über Politik sprechen möchte. Da verweigern viele das Interview aus Angst vor politischer Verfolgung. Aber manche sagen uns noch anonym, also sie sind froh, dass Maduro weg ist, aber haben jetzt Sorge, wie es weitergeht und hoffen auf Neuwahlen.
Eben gehört, die venezolanische Übergangspräsidentin will nun doch mit den USA und Präsident Trump kooperieren. Was hat das zu bedeuten?
Ja, der Druck ist einfach sehr groß geworden. Rodriguez will quasi das Regime ohne Maduro stabil halten. Ihre scharfe Rhetorik gegenüber den USA werden viele Beobachter erstmal als Show, eher als Signal nach innen, dass der Laden geschlossen bleibt. Das Militär steht zu ihr, sie kann für Stabilität sorgen. Das will Trump, der will kein Chaos. Also wird es wahrscheinlich eine Form von Zusammenarbeit geben. Und die Machtblicke in Venezuela, ja, wird versuchen, Zeit zu schicken, bis sie Trump anderen Themen zuwendet. Für die Opposition im Land ist das sehr bitter, denn die hatte auf einen schnellen demokratischen Wandel, hat heute noch mal gesagt, dass die politischen Gefangenen freigelassen werden sollen. Aber ob und wann das geschieht, ist heute völlig unklar.
Dank Marie-Christine Böse an der Grenze zu Venezuela. Und die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Während viele Experten den US-Angriff in Venezuela als klaren Völkerrechtsbruch ansehen, äußert sich die Bundesregierung deutlich zurückhaltender. Kanzler Merz hatte am Wochenende mitgeteilt, die rechtliche Einordnung sei komplex. Der Opposition reicht das nicht. Die Grünen fordern von Merz eine entschlossenere Haltung gegenüber Präsident Trump. Die Linke sieht in der Militäraktion einen Verstoß gegen die UN-Charta und beantragte eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses.
Die Lage in Venezuela beschäftigt Außenminister Wadephul auch bei seiner Reise nach Litauen.
Es ist eine komplexe Situation, die auch eine genaue Analyse von uns allen verlangt. Diese Analyse ist nicht abgeschlossen. Dazu gehören natürlich Aspekte des internationalen Rechts.
Er greift damit die Wortwahl des Kanzlers auf. Der SPD-Koalitionspartner wird deutlicher. Vizekanzler Klingbeil schreibt, selbst wenn Maduro autoritär regiert hat, könne das keine Rechtfertigung dafür sein, internationales Recht zu missachten. Ein Konflikt innerhalb der Koalition sei das aber nicht.
Nein, Schwarz-Rot hat ganz klar im Koalitionsvertrag sich dazu geäußert. Wir bekennen uns zu einer regelbasierten Weltordnung. Wir bekennen uns zum internationalen Recht, zum Völkerrecht. Und deshalb ist diese Frage, glaube ich, keine Auslegungssache.
Die Vorsicht des Kanzlers erklärte Experte für Völkerrecht und Geopolitik Clemens Fischer mit einem Dilemma.
Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass Deutschland und Europa davor Angst hat, dass Trump bei einer negativen Reaktion auf diese völkerrechtswidrige Entführung von Maduro einfach den Stecker zieht in der Ukraine und die Europäer nicht mehr unterstützt gegen Russland.
Wenig Verständnis aus der Opposition.
Die Situation ist eindeutig. Es ist ein Bruch des Völkerrechts, wenn man einen anderen Staat mit Gewalt angreift. Und das haben die USA mit Blick auf Venezuela gemacht.
Die AfD hält das Völkerrecht ohnehin für schwach.
Dann muss man einfach feststellen, dass es sich beim Thema Völkerrecht vor allem um eine Art Narrativ handelt und das in der Realität, wie wir sehen können, keine Umsetzung findet.
Bundeskanzler und Außenminister halten sich mit Kritik gegenüber den USA zurück. Andererseits steht Deutschland für eine wertebasierte Ordnung ein, vor allem gegenüber Russland und China. Für viele ein schwer vermittelbarer Widerspruch.
Auch im Iran beeinflusst der US-Präsident möglicherweise das Geschehen. Seit gut einer Woche gehen dort landesweit Menschen auf die Straße, weil ihre wirtschaftliche Lage immer schlechter wird. Zunächst hatte die Regierung noch Verständnis und sogar Reformwillen gezeigt. Nachdem die USA und auch Israel ihre Solidarität mit den Demonstrierenden bekundeten, kündigten die Justizbehörden nun an, hart gegen, so wörtlich, Unruhestifter vorzugehen.
Jeden Tag neue Bilder von Protesten aus verschiedenen Städten im Iran, geteilt in den sozialen Medien. Journalisten hingegen ist es verboten, die Proteste zu filmen. Auslöser der Demos war die Wut teheraner Händler über den massiven Währungsverfall. Wir fragen nur, wo ist der Reichtum unseres Landes? Und dann nennen sie uns Unruhestifter. Ja, wir armen Leute protestieren jetzt, weil unser Geld hinten und vorne nicht mehr reicht. Der Protest richtet sich vielerorts direkt gegen die Führung. Viele fordern ein Ende der Islamischen Republik. Das Regime reagiert hart. Die Menschenrechtsorganisation IHR berichtet von mindestens 19 getöteten Demonstranten und hunderten Festnahmen. Hinsichtlich der Gewalt erneuerte US-Präsident Donald Trump gestern seine Drohung gegen die iranische Führung. Wenn sie wieder Leute umbringen, wie sie es schon getan haben, dann werden sie, denke ich, sehr hart von den USA getroffen werden. Der Iran droht ebenfalls. Im Stadtzentrum von Teheran hängt dieses Plakat. Passt auf eure Soldaten auf, heißt es. Zu sehen, Särge mit US- und Israel-Flagge darauf. Irans Justizchef kündigte zudem heute ein noch härteres Vorgehen gegen Proteste an. Dieses Mal wird es keine Nachsicht mit Unruhestiftern geben. Wenn wir bisher nachsichtig waren, wird das ab nun vorbei sein. Staatsanwälte wies er an, schnell Anklage zu erheben. Bereits bei vergangenen Protesten waren zahlreiche Menschen im Iran zum Tode verurteilt worden.
In Brandenburg steht die Koalition aus SPD und BSW vor einer Zerreißprobe. Finanzminister und Vizeministerpräsident Krumbach ist aus dem BSW und der Landtagsfraktion ausgetreten. Krumbach begründete den Schritt mit monatelangen internen Auseinandersetzungen über den Kurs der Partei. Er strebt nun an, in die SPD-Fraktion zu wechseln. Die Sozialdemokraten fordern vom BSW ein klares Bekenntnis zur Koalition.
Er hat genug. Brandenburgs Finanzminister steigt aus beim BSW. Er wolle für sichere Mehrheiten im Lande sorgen, sagt er.
Ich habe schon eben gesagt, dass ich als Parteiloser einen Antrag stellen werde, Mitglied der SPD-Fraktion zu werden, um die entsprechenden Mehrheitsverhältnisse herzustellen. gehe weiter davon aus, dass die SPD mit der CDU Koalitionsverhandlungen führen wird. Bin auch zuversichtlich, dass die zu einem guten Ergebnis, zu einer stabilen Regierung für das Land Brandenburg führen werden.
Seit Monaten brodelt es im BSW. Es gab Streit unter anderem um die Rundfunkreform. Das belastet auch die Koalition mit der SPD. Deren Landesvorstand kommt am Nachmittag zusammen. Wie geht es nun weiter mit dem BSW und damit auch mit der Koalition?
Wir freuen uns ja über Menschen, die mit uns gemeinsam Brandenburg auch im Landtag gestalten wollen. Aber gleichzeitig liegt der Ball doch noch weiterhin im Spielfeld des BSW, weil wir haben über die Weihnachtstage sehr deutlich gemacht, wir brauchen jetzt eine klare Zusicherung, dass diese Koalition eine Mehrheit hat.
Der kleinere Koalitionspartner reagiert prompt, Krumbach sei für das BSW in den Landtag gewählt worden und könne nun nicht einfach SPD-Politik machen.
Wir haben das Vorschlagsrecht für das Ministerium der Finanzen und Europa. Deswegen habe ich nach Beschluss auch des Landesvorstandes den Ministerpräsidenten um die Entlassung von Herrn Krumbach gebeten.
Man wolle sich zeitnah um eine Nachfolge kümmern und weiter in der Koalition bleiben. Morgen beraten die Fraktionen von SPD und BSW über das weitere Vorgehen.
Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf das Berliner Energienetz dauern die Reparaturarbeiten an. Aber noch immer sind etwa 30.000 Haushalte ohne Strom. Wie Bundesinnenminister Dobrindt der Bild-Zeitung sagte, handelt es sich nach Einschätzung seines Ministeriums um einen dezidiert geplanten Anschlag. Das Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe wertet er als Alarmzeichen. Der Linksterrorismus sei mit steigender Intensität in Deutschland zurück, so Dobrindt. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland haben sich dafür ausgesprochen, privates Feuerwerk an Silvester zu verbieten. Ein von der Deutschen Umwelthilfe initiiertes Bündnis sammelte mehr als 1 Million Unterschriften. Die Petition für ein bundesweites Böllerverbot wurde heute an das Bundesinnenministerium übergeben. Eine weitere Petition der Gewerkschaft der Polizei haben bislang mehr als 3,2 Millionen Menschen unterstützt. Argumentiert wird mit Umwelt- und Tierschutz sowie den Gefahren für Leib und Leben auch für die Einsatzkräfte. Sie gelten als vom Aussterben bedroht, Brillenpinguine in Südafrika. Eine neue Studie britischer und südafrikanischer Forscher zufolge sind in den vergangenen Jahrzehnten Zehntausende von ihnen vermutlich verhungert. Brillenpinguine sind im warmen Zuhause an den Küsten Südafrikas und Namibias. Zu ihrem Schutz wurden im vergangenen Jahr Fischfangverbotszonen an den Brutgebieten zwischen Kapstadt und Gqeberha eingerichtet.
Die Delfine sind schon da. Morgens vor der Küste Südafrikas. In der Ferne auch Wale und große Seevögel. Sie jagen gemeinsam Fische, aber ein Tier fehlt. Hier ist ein Festmahl auf dem Meer, aber keine Pinguine. Rob Francis ist besorgt. Er sieht immer weniger Brillenpinguine, selbst auf dieser Insel, wo es einmal eine der größten Kolonien gab. Dieses Foto hat ein Freund 2002 gemacht. Man sieht deutlich, wie viele Pinguine es früher an dieser Stelle gab und heute keine mehr. An der Küste versuchen sie, die Brillenpinguine zu retten. In dieser Auffangstation peppeln sie verletzte Tiere auf. Das rote Markierungsband, ein Meilenstein. Das bedeutet, dass der Vogel es wieder schafft, eine Stunde zu schwimmen und sehr bald freigelassen werden kann. Es sind eigentlich robuste Tiere, aber Wissenschaftler sind alarmiert. Vor Jahrzehnten gab es hunderttausende Brutpaare, nun sind es nicht mal mehr 10.000. Umweltverschmutzung, Schiffslärm, die Pinguine haben viele Probleme. Ihre größte Bedrohung ist, dass es keine Fische gibt. Sie sind sehr wählerisch, fressen nur Sardinen und Sardellen, aber davon gibt es immer weniger. Schuld sind Überfischung, aber auch der Klimawandel beeinflusst die Fischbestände. Die Regierung Südafrikas hat die Schutzzonen um die Pinguinkolonien kürzlich ausgeweitet. Unklar, ob das reicht. Wenn es so weitergeht, könnten sie schon bald in freier Wildbahn aussterben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 6. Januar.
Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es im Norden unbeständig. Sonst bringt ein Hochdruckkeil ruhiges Winterwetter. Heute Nacht ist es in der Nordwesthälfte oft stark bewölkt, gebietsweise schneit es. Im Verlauf breiten sich die Wolken südostwärts aus, die Schneefälle lassen aber nach. Morgen gibt es im Norden Schneeschauer, vereinzelt Gewitter. Sonst nur ein paar Flocken und neben dichten Wolken regional auch Sonnenschein. Heute Nacht minus 1 Grad an der Nordsee bis minus 18 am Alpenrand. Dort morgen minus 6, auf den Nordseeinseln bis zu 3 Grad. Am Mittwoch im Westen und Nordwesten dichte Wolken und gebietsweise Schnee, sonst häufig Sonnenschein. Donnerstag gehen die Schneefälle im Westen zum Teil in Regen über, Vorsicht Glätte. Freitag insgesamt unbeständig und sehr windig bis stürmisch.
In den Tagesthemen gegen 23.10 Uhr fragt Jesse Wellmar, wie es mit Maduro in den USA weitergeht. Und wir blicken auf die Ermittlungen nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz. Wer steckt hinter den sogenannten Vulkangruppen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.